Heute geht es darum, ob man sich in mehrdeutigen Situationen eigentlich eindeutig entscheiden kann und darum, warum es Mut braucht, sich als Christ für den Frieden zu entscheiden. Schön, dass du dabei bist. Die neue, ungute Nachricht des Tages erreiche sie schon früh am Morgen, sobald sie auf den Knopf des Radios drücke, schreibt die Autorin Katharina Körting in der Wochenzeitung Der Freitag. So wird es wohl vielen ergehen, falls sie überhaupt noch auf den Knopf des Radios drücken und sich dazu durchringen, den unguten Nachrichten ihr Ohr zu schenken. Ich kann jeden verstehen, der sich ihnen verweigert, so gut es eben geht. Es hat ja fast etwas Masochistisches, die unguten Nachrichten schon am frühen Morgen über sich ergehen zu lassen. So erzählt Körting auch von ihrem wiederholten nächtlichen Aufwachen unter tiefen Seufzern, deren Herkunft sie nicht benennt, die aber durchaus in der desolaten Weltlage ihren Grund haben könnten. Denn was uns im Unterbewusstsein quält, bricht sich oft in den Träumen und Ängsten der Nacht Bahn. Nach den Zipperlein des zunehmenden Alters kommt Körting auf den Frieden in Europa zu sprechen. Zitat: Der Frieden in Europa ist auch nicht mehr ganz jung, hat auch seine Zipperlein. Das Gefährlichste ist womöglich, dass der Krieg so lange her ist. Wir haben ihn nicht mehr in den Knochen und glauben, ihn beherrschen zu können. Nicht mit der Lust auf Frieden, sondern mit Drohnen, mit Muskelspielen. Zitat Ende. Dass wir den Krieg nicht mehr in den Knochen haben, scheint mir auch ein Grund dafür zu sein, dass er in der Ukraine nun schon länger als 4 Jahre währt und noch kein Ende in Sicht ist. Als der Krieg den Deutschen noch in den Knochen steckte, war klar, dass von deutschem Boden kein Krieg mehr ausgehen dürfe. Denen aber, die die Grauen des Krieges nicht am eigenen Leib erlebt haben, erscheint er oft beherrschbar und deshalb gar nicht so schlimm, also durchaus erwägenswert. So bleibt der Aufschrei aus, wenn mit deutschen Waffen und Geldern ein Krieg geführt wird oder von Rammstein aus amerikanische Militäraktionen und Angriffskriege koordiniert und geführt werden, wie gerade auch der Angriff auf den Iran. Körting erzählt, dass sie in einem vertrauensvollen Gespräch mit einem alten Freund auch auf die Lage im Nahen Osten zu sprechen kam. In diesem Gespräch teilten beide ihre Traurigkeit über die menschliche Unfähigkeit, Frieden zu schaffen. Körting habe sich in diesem Gespräch ganz privat für den Frieden entschieden, sagt sie. Sie spricht vom, Zitat, Frieden, für den man sich täglich neu entscheiden muss, so wie man sich gegen die Eindeutigkeitsfalle entscheiden muss, gegen die grassierende Ambiguitätsintoleranz, die schon schlimmer und länger wütet, als Corona es tat. Zitat Ende. Die erste Frage, die sich mir beim Lesen dieses Satzes stellte, war: Muss man sich für den Frieden wirklich entscheiden? Frieden ist ein weiter Begriff und manche streben ihn notfalls auch mit Gewaltanwendung an. Aber ich gehe davon aus, dass Körting mit Frieden ein gewaltloses Vorgehen meint. Darauf weist jedenfalls ein lesenswertes Gedicht an anderer Stelle von ihr hin. Muss man sich also für den Frieden täglich neu entscheiden? Ich denke, ja. Denn der Friede ist im persönlichen wie im überpersönlichen Bereich nicht das Selbstverständliche. Und auf friedlichem Weg durchs Leben zu gehen, ist für jeden Menschen eine Herausforderung. Gerade deshalb muss man sich immer wieder für ihn entscheiden. Die nächste Frage, die sich mir stellte, betraf die Eindeutigkeitsfalle und die Ambiguitätsintoleranz. Die Eindeutigkeitsfalle besteht darin, eine Situation und eine ethische Entscheidung für eindeutig zu halten. Die Ambiguitätsintoleranz besteht darin, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen nicht ertragen zu können. Komplexe Situationen sind aber nie eindeutig. Das heißt, sie lassen immer unterschiedliche Deutungen zu. Das gilt wahrscheinlich vor allem dann, wenn ein Krieg angezettelt wird. In komplexen Situationen gibt es auch keine unhinterfragbaren ethischen Entscheidungen. Niemand ist irrtumsfrei. Auch eine wohlüberlegte und mit bester Absicht getroffene ethische Entscheidung kann sich als falsch erweisen. Niemand ist gut, außer der eine Gott, sagte Jesus. Das bricht jedem Ich bin der Gute oder Wir sind die Guten die Spitze ab. Niemand hat die Wahrheit gepachtet, schon gar nicht die Wahrheit Gottes. Nach ihrem vertrauensvollen Gespräch mit dem alten Freund, in dem sie nichts behaupten und nichts verteidigen musste, kommt Körting zu dem Schluss, Zitat, »Vielleicht muss ich hier, fern von der Front, gar nicht ständig standhalten. Vielleicht darf ich weich werden, darf mich der Einsicht beugen, dass ich kleines Menschenwesen nicht die Wahrheit weiß, sondern, wenn überhaupt, nur meine kleine, temporäre Wahrheit. Vielleicht kommt die Wahrheit ganz gut ohne mich zurecht. Ein verstörender, zugleich befreiender Gedanke.« Zitat Ende. Das ist eine weise Einsicht, die auch Christinnen und Christen nicht fremd sein sollte. Für sie ist ja Jesus Christus selbst die Wahrheit. Demgegenüber ist unsere jeweilige Menschenwahrheit bestenfalls eine zeitlich bedingte Größe. Und Christus als die Wahrheit ist nicht von unseren Wahrheiten abhängig, sondern setzt sich auch ohne uns durch. Das ist einerseits verstörend, weil unser Empfinden, unentbehrlich zu sein, dadurch gekränkt wird. Aber zugleich ist es befreiend, weil es jeden Leistungsdruck von uns nimmt. Und dennoch hat auch diese weise Einsicht nur begrenzte Gültigkeit. Absolut genommen führt sie nämlich dazu, nur subjektive, temporäre Wahrheiten gelten zu lassen und jede Bezugnahme auf eine objektive Wahrheit, also auf die Wahrheit, die nach christlichem Verständnis Jesus Christus ist, für unmöglich zu halten. Dann aber würde eine allgemeine Unentschiedenheit regieren. Es gäbe auch keine ethisch gültigen Entscheidungen, sondern nur unlösbare Dilemmata. Jede ethische Entscheidung wäre eine subjektive, der mit demselben Recht andere subjektive Entscheidungen entgegengestellt werden könnten. Es gäbe kein allgemeingültiges Kriterium, das objektiv gültige Entscheidungen erlauben würde. Wir erleben gerade einen Zeitgeist der Kriterienlosigkeit. Ob Wahrheit oder Lüge, ob menschenfreundlich oder menschenverachtend, völkerrechtlich oder nicht, ob friedlich oder gewaltsam, christlich oder unchristlich, es spielt keine Rolle mehr. Alles kann zur Wahrheit werden, wenn ihre Verfechter in der Lage sind, es zur Wahrheit zu machen. Wenn es um Krieg geht, ist das fatal. Denn im Krieg werden unzählige Menschenleben zerstört. Die Dynamik des Krieges ist unberechenbar. Wie der Krieg im Nahen Osten zeigt, breitet sich die Gewalt unkontrolliert aus. Auch die Kriegsfolgen betreffen nicht nur die sich bekämpfenden Parteien, sondern die ganze Welt und ihre Wirtschaft. Die armen Länder sind wie immer aufgrund steigender Lebensmittel- und Rohstoffpreise am stärksten betroffen. Innerhalb kürzester Zeit haben im Libanon 800.000 Menschen ihre Heimat verloren. Dass riesige Fluchtbewegungen entstehen, die auch Europa betreffen, ist nicht ausgeschlossen. Dass der Krieg sich weiter ausbreitet, ist auch nicht ausgeschlossen. Das NATO-Land Türkei wurde bereits mit Raketen beschossen. Trump fordert die NATO auf, die Straße von Hormuz zu sichern. Unzählige Menschen leiden also schon jetzt unter dem Krieg. Und ein anderes Zitat aus dem Freitag lautet: Doch von Entrüstung über diesen frei gewählten Angriffskrieg ist bisher nicht viel zu spüren. Was hier über die USA gesagt wird, gilt auch von Europa und der deutschen Christenheit. Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strom, hat den Krieg gegen den Iran als ethisch fragwürdig bezeichnet. Der emeritierte Theologieprofessor Albrecht Götzinger hat ihm widersprochen und den Krieg gerechtfertigt. Die amtierende EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fers und evangelische Hilfswerke haben zur Deeskalation sowie zum Schutz der Zivilbevölkerung aufgerufen und darauf hingewiesen, dass die Gewaltspirale aus Angriff und Vergeltung keinen Frieden stifte und zu einer weltweiten Ernährungskrise führe, die Ärmsten am meisten treffe. Das ist zwar richtig, doch Entrüstung klingt anders. Es geht doch um Millionen von Menschenleben. Wenn man deren Leid ernst nimmt, wenn man es teilt, wenn man soweit möglich mit diesen Menschen leidet, müsste man dann nicht deutlich und andauernd seine Stimme für sie erheben und nicht nur einmal? Das klingt wie eine Pflichtübung und das war's dann? Und wäre das nicht eine laute Stimme, die das Schreien der Leidenden zum eigenen Schreien macht? Läge es dann nicht nahe, mutig und dem Bösen widerstehend, über sich selbst und das Weltgeschehen zu wachen, wie es Paulus einforderte, als er sagte: Wacht, steht fest im Glauben, seid mutig und stark, alles bei euch geschehe in Liebe. Wachen heißt, sich und andere vor dem Bösen, Zerstörerischen zu schützen. Das Wachen der Christenheit ist oft zaghaft und schwach. Ihre Stimme ist kaum zu hören. Vor allem bei ihr selbst geschah und geschieht längst nicht alles in Liebe. Darum soll die Christenheit fest im Glauben stehen und sich zu ihrer eigenen Schuld deutlich bekennen. Sie soll aber auch, wo es nötig ist, deutlich auf die Schuld der Welt hinweisen. Zu beidem fehlt ihr oft die Stärke. Doch das Licht der Christenheit gehört nicht unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter. Ihr Licht ist gewiss nicht sie selbst, sondern ihr Wort. Ihr Wort ist das Wort von Jesus Christus, der Wahrheit. Das Wort der Christenheit und die Christenheit selbst sind vielfach korrumpiert. Doch ihre Wahrheit ist es nicht. Diese Wahrheit, Jesus Christus, setzt sich selbst durch. Sie setzt sich auch durch das korrumpierbare Wort der Christenheit durch. Das befreit die Christenheit davon, sich überheblich im Besitz der Wahrheit zu wähnen oder angesichts ihrer eigenen Schuldverfallenheit gegenüber der Schuld der Welt unentschieden zu bleiben. Dass Jesus Christus sich weltweit durchsetzen will, befreit die Christenheit davon, sich auf sich selbst und das individuelle Miteinander zu konzentrieren, aber das Lebensfeindliche in den weltweiten Beziehungen zu ignorieren. Es erfordert Mut, in mehrdeutigen Situationen eine eindeutige Entscheidung zu treffen, auf die Gefahr hin, sich zu irren. Mit jeder Entscheidung, wie sie auch ausfällt, können wir Schuld auf uns laden. Damit ist unser fester Vergebungsglaube herausgefordert. In diesem Glauben können wir uns für einen gewaltlosen Frieden entscheiden, anstatt in einem »Ich kleines Menschenwesen weiß es nicht« zu verharren und damit die Gewaltanwendung zu stabilisieren. Es erfordert Mut, sich in einer Welt der Gewalt und Gewaltrechtfertigung täglich für den Frieden zu entscheiden und damit gegen den Strom zu schwimmen. Aber das Blut der Erschlagenen, das zum Himmel schreit, fordert uns zu einer mutigen Entscheidung heraus. Das war's von mir. Du kannst die Schriftstellen, auf die ich mich beziehe, auf meiner Website christseinverstehen.de nachlesen und dort auch einen Kommentar hinterlassen. Ich wünsche dir den reichen Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft.